Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Hier sind wir wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe FreundInnen von Cobains Erben. Jetzt habe ich mich vorgedrängelt, Jay. Du hättest ja auch was sagen können, theoretisch, aber ich war jetzt... Ich dachte irgendwie, jetzt muss einer was sagen, habe ich gerade gedacht.
Ja, und ich finde, dass du hast das genau richtig, die Situation erkannt und die Dinge zum Ausdruck gebracht, die zum Ausdruck gebracht werden müssen.
Genau.
In dieser letzten Folge in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten.
Kurz vor Weihnachten.
Ja.
Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich. Ihr seid bestimmt alle schon ganz doll aufgeregt, weil Heiligabend um die Ecke ist, weil ihr euch auf eure Geschenke freut. Wir freuen uns irgendwie auch ein bisschen. Also, nee, ich eigentlich gar nicht mehr. Ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Naja, egal. Aber, und wir sind nicht alleine. Nee, wir sind nicht alleine. Wir haben Sarah Brendel bei uns zu Gast. Hallo.
Jawohl.
Sarah, schön, dass du da bist.
Hallo. Juhu. Endlich, ne? Es wurde auch mal Zeit hier.
Das finde ich auch.
Das finde ich wirklich auch. Die Sarah und ich, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir haben Anfang 2000 haben wir mal eine Tour miteinander gemacht, ne? War das, glaube ich. Da waren wir zusammen auf einer sogenannten Kirchentagstour im Vorfeld des Evangelischen Kirchentags, wo wir dann miteinander im Bus gefahren sind und uns über tiefste Dinge unterhalten haben und dann abends bei so einer Art Festival immer in einer anderen Stadt, so eine ganze Woche ging das, glaube ich, oder fünf Tage oder so, aufgetreten sind.
Cool.
Die Sarah mit schöner Musik und ich mit schlechter Comedy. Also.
Du mit guten Sprüchen.
Richtig.
Fresh und fresh.
Und das... Darf ich mal fragen, das war Anfang der 2000er, hast du gerade gesagt, oder wann war das?
Ja. Also ich meine, es war 2000 rum. Also es muss um 2000 rum gewesen sein.
Doch,
vielleicht
das 2001. Kommt, das kommt hin, ja.
Sowas, ja.
Also da sieht man mal, wie lange ihr schon im Geschäft seid, ihr beiden.
So sieht's aus. Und Sarah, du siehst immer noch gut aus.
Oh,
und immer noch eigentlich wie damals. Also wie,
du müsstest mich jetzt näher sehen. Warte, ich komme ganz nah ran. Wir sehen uns hier nämlich. Ich weiß, ich habe irgendwie so eine, meine Schwestern sagen immer, dass ich so eine lederne Haut hätte und dass man deshalb nicht so viele Falten sieht. Aber wenn ich lache, guck mal. Und dann habe ich eine Zahnlücke. Komm, da ist eine Zahnlücke hier.
Ja.
Bin nicht oft genug zum Zahnarzt gegangen. Weißt du?
Ja,
ist auch ein bisschen aber beruhigend, Sarah, dass du, selbst du ein bisschen älter wirst.
Aber im Moment fühle ich mich nicht so frisch, muss ich sagen. Dass diese Corona-Zeit gerade irgendwie Gofi und ich gerade schon gesprochen, dass wir ziemlich müde gerade sind von. Also wir sehen dafür besser aus. Innerlich bin ich ein bisschen müder, als ich von außen wirke. Obwohl ich heute wieder Musik machen konnte, weil wir haben jetzt so ein Online-Konzert übermorgen in Berlin. Und wir haben jetzt nach längerer Zeit wieder zusammen, meine Jungs und ich, Musik gemacht. Und das war so befreiend, endlich wieder zu singen. Und einfach Musik zu machen, ne? Mit den Händen singen und Gitarre spielen und mit anderen zusammen in einem Raum. Das ist irgendwie cool.
Hey, pass auf, bevor wir hier tiefer einsteigen, weil wir wollen dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen, Sarah, für alle Leute, die dich noch gar nicht kennen, das werden vielleicht gar nicht so viele sein, aber ein paar werden dich noch nicht kennen, aber vorher haben wir ein paar Ansagen zu machen, das machen wir gerade mal fertig hier, ne? und dann steigen wir so richtig ein. Jay.
Genau, ich hier zum letzten Mal in diesem Jahr hau ich euch einfach nochmal mein Buch um die Ohren. Mein Weihnachtsbuch könnt ihr immer noch kaufen, in jeder Buchhandlung bestellen und dann euren Lieben unter den Weihnachtsbaum legen oder auch irgendwelchen Bösen. Hauptsache ihr kauft es. Ist das Gott oder kann das weg? Heißt das? Und ich finde, das ist ein schönes Weihnachtsbuch, wo man mal so sich ein bisschen Gedanken darüber macht, was der christliche Glaube irgendwie mit dieser Zeit heute noch zu tun haben könnte. Irgendwie. Ja, kauf das bitte. Viel. Und verschenkt es.
Okay, Sarah, wir waren eben gerade schon dabei. Kannst du uns nochmal, Jay, du setzt gerade zu einer Frage an. Was wolltest du gerade sagen?
Ich wollte sagen, Sarah, wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Du siehst ja immer noch aus wie 18.
Ach, da sind wir jetzt schon wieder bei diesem Thema, okay.
Ja.
Ich merke schon, ich bin in meinen 40ern und das ist schon was, wo man einfach so auch mit leben muss. Ne?
Ja,
also ich bin von der Fülle und so weiter finde ich das total schön, aber ich finde schon, dass älter werden, so leichte Fältchen, dass man, also ich merke, dass ich, wenn ich keinen Sport mache, ich mache keinen Sport, also das ist halt so nicht so, so easy, ne? Meine Kinder sagen immer, wir lieben deinen schönen, kuscheligen Bauch, das ist wie ein weiches Kissen. Aber irgendwie so ein bisschen, früher musste ich mir da gar keine Gedanken machen. Ich war immer ganz, also dünn und das ist schon sowas, wenn ich ehrlich bin, finde ich das ein bisschen schade. Ich muss einfach jetzt Sport machen und dann wird sich das ja auch ändern. Aber diese Fülle von innen und die ganzen Geschichten, die ich erlebt habe und so, das möchte ich nicht missen. Und ich bin froh, dass ich so alt bin, wie ich bin. Wie geht's euch so? Also so Anfang, Mitte 50, wie ändert sich das nochmal so ein bisschen, dass man da, wie denkt man da so über dieses, über sein Leben, über sein Alter?
Ich finde eigentlich, dass ich das eben, so wie du das gesagt hast, so würde ich das, glaube ich, auch sagen. Ich finde eigentlich schön, die Lebenserfahrung zu haben, die ich jetzt habe. Ich finde, dass vieles tatsächlich auch ein bisschen leichter wird, weil ich nicht mehr so viel so schwer nehme, wie ich das. So, die früheren Katastrophen kamen mir immer ganz fürchterlich katastrophal vor. Und dann hat man die überlebt und dann hat man gedacht, ach guck, man stirbt da gar nicht von. Mhm. Und dann geht es halt irgendwie meistens weiter. Ne? Klar, es gibt immer noch Katastrophen, die wirklich so schlimm sind, dass man dann, dass es ganz anders kommt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann die Dinge ein bisschen gelassener nehmen als früher. Aber ja, genau, das Doofe ist, dass der Körper leider auch nachlässt, ne? Und mein Sohn tätschelt immer meinen Bauch so beim Vorbeigehen, weißt du? Er findet das, glaube ich, nett, aber ich ärgere mich immer voll.
Verstehe ich, ja.
Also ich muss sagen, ich stimme dem natürlich grundsätzlich zu, die Weisheit und das gelassener werden und bla und bla. Aber ehrlich gesagt fand ich es mit 30 besser.
Ja, okay.
Also... Ich nicht.
Und auch der Körper hat besser mitgemacht. Irgendwie war es leichter, sich den Bauch runter zu trainieren, als das heute ist. Also ich finde schon zunehmendes Alter, ja, Weisheit und alles drum und dran. Aber wenn ich wählen könnte, also ich will nicht wieder 30 sein und das nochmal erleben müssen, was damals war. Das ist richtig. Das will ich nicht. Aber ich würde gerne heute 30 sein.
Ja, so, okay, genau. Also mit der Erfahrung, die du hast, mit dem Wissen, was du hast, und dann nochmal 30, ja, das wäre optimal, ja, vielleicht.
Aber gut. Uns fragt ja keiner.
Sarah, du kommst ursprünglich aus Vechta, stimmt das?
Genau, also in Hannover geboren und dann in Vechta aufgewachsen.
Das ist ja auch nicht so schön.
Aus der Stadt, in der es immer so riecht.
Doch, es war schon schön, das von der Stadt auf das Land zu ziehen und richtig so ein richtiges Dorfleben. Da bin ich aufgewachsen. Ich bin, als wir von Hannover weggezogen sind, nicht direkt sind wir nach Vechta, sondern zwischen Vechta und Oldenburg, so richtig aufs flache Land. Mit so ein kleines, dann später nach Vechta, ist eine Kleinstadt, wie Jay schon sagt, so neureiche viele und aber auch irgendwie. Ja, ist natürlich auch meine Heimatstadt und ich habe mich da auch wohlgefühlt, wobei ich mich auch immer irgendwie so ein bisschen als eine Außenseiterin gefühlt habe.
Ja, weil ihr wart gar nicht so.
Nee,
ihr wart als Familie
ganz
gar nicht
anders
so.
Eben, ne? Weil meine Eltern ja aus so Künstlerkreisen kamen, aus Hamburg und Hannover. Und ich glaube, sie haben immer versucht, auch so konservativer zu sein, aber waren es einfach überhaupt nicht. Und meine Schwestern und ich sind dann immer mit so Baggy-Pants und Vans rumgelaufen, während die anderen Mädchen so die engen Hosen anhatten und das, ach, aber trotzdem, ich will nicht sagen, dass ich etwas Besonderes war, aber einfach manchmal fühlte ich mich fehl am Platz, also ein Außenseiter auch oft so nicht richtig so verstanden in meiner Welt und darunter habe ich auch gelitten und ich fand die anderen Mädchen aber auch cool und das hat ja auch seine Berechtigung, so zu sein. Jeder hat ja seine Berechtigung, so zu sein, wie er ist, also ich möchte da nicht so meinen, ich bin jetzt hier was Besonderes, genau.
Ja gut, aber du hast natürlich die Erfahrung gemacht, dass so eine Künstlerseele auf dem Dorf es nicht immer unbedingt leicht hat. Das ist ja völlig klar. Also ich meine, das verstehe ich total, weil man ja irgendwie dann nicht so mitschwingt, wie die anderen sind. Also Und man wäre, also gerade als Jugendlicher will man ja immer sein, wie alle anderen sind.
Richtig.
Um irgendwie nicht komisch aufzufallen und
aber
so.
Aber dann, ne, haben eben Bands, wo Goofy und ich gerade schon drüber gesprochen hatten im Vorfeld und gerade der Sendung haben wir noch ein bisschen gesprochen, da waren dann eben Bands wie die ersten U2, Bono, so in den Anfängen, Boy oder Redland haben die Platten und auch von Nirvana oder Pearl Jam 10. Das waren irgendwie so, immer wenn ich die Musik gehört habe oder auch die Granberries, habe ich mich so verstanden. Aber so eine Handvoll Mädchen, die auch diese Musik mochten, den Kleidungsstil und wo man sich dann auch mit anderen austauschen konnte und gemerkt hat, man ist doch nicht so ganz alleine.
Wenn wir jetzt mal ganz, ganz schnell nach vorne spulen, also dazwischen ist wahnsinnig viel passiert, aber mittlerweile bist du nicht mehr in Norddeutschland, sondern du lebst in Sachsen. Und das ist irgendwie auch was Spannendes. Ihr habt da eine Community gegründet, sozusagen.
Wir waren 3 Jahre zusammen auf Tour. Also mein Mann hat Bass gespielt und ich habe Gitarre gespielt. Dann hat sich eine Band drum geformt, Schlagzeuger und so kam dazu. Und wir hatten 3 richtig coole Jahre unterwegs und waren dann aber nach diesen 3 Jahren auch müde und haben uns so überlegt, das wäre so schön, einen Ort zu haben, wo wir irgendwie so weiter kreativ sein können. Die Lieder, die wir dann auch auf Tour, ich finde, man hat ja nach so einer Tour auch oft ganz viele Songideen und man verarbeitet ja ganz viele Geschichten. Und wir wollten eben so gerne an einem Ort sein, wo man, genau dann, um es kurz zu machen, haben wir jemanden kennengelernt, bei dem wir ein Konzert gespielt haben in Dresden in der Neustadt. Und Arno hat dann gesagt, ja, also ein paar Kilometer entfernt hier von der Stadt auf dem Land, in der Nähe der Sächsischen Schweiz, da gibt es so ein altes Schloss. Wir könnten uns das ja mal angucken. Keine Ahnung, wie wir das finanziert bekommen, aber erst mal gucken. Und dann haben wir uns das angeguckt und dachten, die Größe wäre toll, der Anschluss zur Autobahn, das wäre genau passend für so eine Lebensgemeinschaft und wo auch noch Künstler von außerhalb kommen können. Und dann kam eins zum anderen, dann hat Arno bei einem Recording-Workshop in Kanada einen netten Kanadier kennengelernt, der auch Musiker ist und der aber auch nicht aufgrund der Musik, sondern aufgrund seiner filmerischen Tätigkeit zu sehr viel Geld gekommen ist. Und mit dem hat er diese Idee von uns besprochen und der fing dann an total zu schwärmen und sagte, ich suche schon so lange nach einem Schloss in Europa und ich würde mir das gerne mal angucken und wollen mit meinem Sohn. Und dann sind die gekommen, dann sind wir durch dieses, wo ich auch gerade jetzt sitze, durch dieses, hier ist so eine alte Bibliothek, in der ich gerade sitze, die müsste man eigentlich noch ein bisschen schöner machen. Aber wir sind dann durch dieses Haus gelaufen und dann hat dieser Mann zu uns gesagt, also wenn ihr möchtet, dann haben wir uns alle abends nochmal zusammen hingesetzt und am nächsten Tag haben wir das entschieden, vor 12 Jahren. Und jetzt leben wir hier und es ist ein abgefahrener Ort, also es kommen halt viele Künstler, aber auch ganz, also nicht nur Künstler, jemand ist Gebärdendolmetscherin, Designerin und so weiter, also, aber die Menschen, die herkommen, sind oft Künstler oder Künstlerinnen.
Ja.
Und nutzen dann das Studio und nehmen ihre CDs auf und so weiter.
Ihr seid also so eine Oase irgendwie oder so ein Refugium für Künstlerinnen und Künstler, so.
Ich glaube schon.
Ich finde das total irre. Ich finde das voll geil.
Wie heißt das echt? Schloss? Das ist das Schloss Röhrsdorf.
Schloss Röhrsdorf bei Dresden.
Also.
Künstlerkommunität Schloss Röhrsdorf nennen wir uns.
Alle mal herhören, Herrschaften, die jetzt uns gerade zuhören, liebe Künstlerinnen und Künstler, ihr habt es gehört. Man kann ja mal nachfragen. Genau.
Und auch Künstler, die nicht jetzt vielleicht, die das als Hobby machen, Lieder zu schreiben oder die gerne malen für sich. Also das sind auch Künstler. Jeder von uns hat was, nicht jeder, aber die meisten haben auch was Künstlerisches.
Ja.
Ja.
Und sind auch willkommen hier.
Ach, ist echt stark.
Ja.
Entschuldigung. Nee, und ihr habt da auch ein Tonstudio drin, glaube ich, gell, wenn ich das richtig erinnere.
Ja.
Und habt ihr das dann auch geschenkt
auch
bekommen?
Auch eine abgefahrene Geschichte, weil Arno ist so voll der coole Typ. Das ist so ein ganz freakiger, punkiger Typ. Der wird jetzt 60. Und als wir dann ins Schloss gezogen sind, hat er den meisten Teil seines Studios mitgenommen. Und ihm fehlte aber so ein richtig cooles Mischpult. Und dann bekam er eines Tages den Anruf von einem Typen, ich glaube, der kam aus der Schweiz, dass, ja, ich habe hier so ein altes Neve-Mischpult, so eine Konsole, und ich habe von eurer Kommunität gehört, ich würde würde es euch für viel, viel günstiger verkaufen. Und dann hat Arno und mein Mann Stevie haben dann in der Nacht- und Nebelaktion dieses riesige Mischpult, ich glaube sogar aus Frankfurt dann, aus irgendeinem Theater abgeholt, für einen Preis, der dieses Teil kostet eigentlich 500.000 und ich weiß nicht, er hat es für viel, viel, viel weniger bekommen. Und das ist so ein bisschen das Herz des Studios, weshalb auch eine Produzentin aus Amerika, die heißt Sylvia Massey, die hat so Johnny Cash und Prince und Sachen, die wir so lieben, hat die aufgenommen, als sie so eine der bekanntesten Produzentinnen Amerikas, also weiblichen Produzentinnen. Und die kommt hier regelmäßig hin, um auf diesem Pult aufzunehmen, weil sie dieses Analoge so toll findet. Und
es gibt einen Film über so ein Pult von Dave Grohl. Es gab mal ein sehr, sehr berühmtes Studio, Sound City.
Da hat sie gearbeitet. Da hat sie uns immer erzählt, dass das nach außen hin so das coole Studio, ich finde das ja auch super cool, aber von innen, das war das dreckigste und ekelhafteste Studio, weil die Musiker haben in die Ecken die sind nicht zur Toilette gegangen, ich will das jetzt hier nicht so aus, und haben da irgendwie natürlich Drogen ohne Ende konsumiert, Alkohol und was weiß ich, und das war echt so Sodom und Gomorra, das Studio. Mhm. Aber es war halt so ein abgefahrener Ort, ne?
Ja, da gibt's
also Sodom und Gomorra drüber. Ist übertrieben, aber es war schon heftig, meinte sie.
Wir haben vorhin über Nirvana geredet, ne, weil wir über den Namen Cobain's Erben gesprochen haben und die haben das Smells Like Teen Spirit und Dings Nevermind haben die in dem Studio aufgenommen.
Sun City.
Ja.
Wahnsinn.
Und zwar sind die alle dahin gekommen, weil die diese so auch ein Neve Board gehabt haben. Und dieses Board wurde später von Dave Grohl gekauft. Der hat es dann von Sun City da rausgekauft und es wurde ein Film, es gibt einen ganz, ganz tollen Doku-Film, muss man sich angucken, wenn man ein bisschen musikbegeistert ist, über dieses Studio, die Geschichte dieses Studios, welche Bands aufgenommen haben, Tom Petty und Rio Speedwagon und die ganzen großen Leute.
Ja.
Und die Geschichte dieses Pultes so. Und das ist halt jetzt wirklich abgefahren, dass ihr in eurem Studio auch so ein Neve-Pult stehen hat.
Und ich glaube, deshalb hat Sylvia davon erzählt, weil sie dieses Neve-Pult, er hat dann auch von Sound City eben öfter erzählt, dass da auch so ein Pult stand. Das war natürlich noch viel größer, das hatte noch viel mehr. Aber es hat sie daran erinnert und ich glaube auch das Flair, weil Arno eben, es ist halt eben nicht so ein Hochglanzstudio, weil Arno ist nicht so, der ist sehr großzügig und ist nicht so super eigen mit den Instrumenten, man darf die alle benutzen und sieht manchmal auch ein bisschen unordentlich aus, aber so ist es so ein Ort, wo man leben kann einfach.
Ich habe das mal gesehen, ich habe das hier mal besucht und habe reingeschaut und das ist wirklich ein ganz, ganz toller, ganz magischer Ort, finde ich. Also, schön.
Ja, Sarah, bei mir steht das eigentlich, keine Ahnung, seitdem ihr dort hingezogen seid und ich das irgendwie so mitbekommen habe über Facebook und irgendwelchen Leuten, die erzählt haben, ja, Künstlerkommunität und so, habe ich immer gedacht, ah, scheiße, ich muss das mal sehen.
Ja.
Aber bisher hat es noch nicht geklappt.
Ja. Das musst
hier
du
kommt einfach,
mal sehen.
Sobald hier diese heftigen Inzidenzzahlen unten sind, wieder im Frühjahr einfach vorbei. Ich lade euch ein.
Das ist geil.
Würde mich total freuen.
Also ich komme zum Schreiben, das nehme ich mir erst fürs vor. Ich werde das dein irgendwie
Roman,
organisieren.
Ne?
Ja, ich muss den. Genau, dann kriege ich den vielleicht auch mal fertig.
Voll.
Ja, das wär toll.
Das Schöne an diesem Ort ist eben auch dieses, dass es nicht perfekt ist hier, ne? Also es ist ein unperfekter Ort in dem Sinne, dass man natürlich immer noch irgendwas schön renovieren kann und machen kann, aber dass man hier auch viel träumen kann, weil es auch noch umliegende Gebäude gibt und so. Und man hört hier nicht auf zu träumen, aber das kann natürlich auch anstrengend sein, weil man quasi immer, man kommt nicht zur Ruhe so richtig, wenn man hier wohnt, auf eine Weise. Und ich habe gedacht, ich komme mehr zur Ruhe, weil es ja hier auch alles so still ist und so. Aber dann fahre ich eben mal raus oder so. Das geht dann auch. Mhm. Genau.
Das kann ich nachvollziehen, ja.
Mit wie vielen Leuten lebt ihr da?
Genau, wir leben mit 5 Familien hier. Jeder hat seine eigene Wohnung. Und wir haben aber jetzt gerade, bauen wir noch das gegenüberliegende Wohnhaus. Das wird ausgebaut. Und die Familien stehen auch schon fest. Es kommen noch mal 5 Familien.
Wow.
Wir sind ja so voll
am Familien.
Ja,
wow.
Es ist voll krass. Und ich hätte, weißt du, als wir das gegründet haben, ich hatte ja gar keine Ahnung von Lebensgemeinschaft. Ich könnte auch immer noch nicht sagen, wie es funktioniert. wir leben das einfach. Also ich habe da kein Rezept und ich weiß auch nicht, warum wir das so, warum ich jetzt hier in so einer Lebensgemeinschaft lebe, weil ich bin auch gern für mich. Ich bin auch ein introvertierter Mensch, aber es geht hier beides und das ist, ich bin so froh, so viel anvertraut bekommen zu haben. Wollen wir ein neues Thema, Buch, neues Kapitel aufschlagen oder was meint ihr?
Ja, Jay.
Was willst du denn sagen? Wir sollten mal zu deiner aktuellen oder eigentlich ja noch relativ neuen CD kommen. Among 10,000.
Richtig.
Ich war ja total überrascht. Ich habe natürlich im Vorfeld so ein bisschen geguckt. Du hast ja wirklich, keine Ahnung, 8 Jahre oder so nichts aufgenommen, ne? Also nichts Neues gemacht gehabt. Wenn man sich nicht so regelmäßig sieht und dann kriegt man ja immer nur so peripher mit. Und ich hätte gedacht, da wären zwischendrin noch ein paar Veröffentlichungen gewesen, aber lange Zeit nicht. Wie kam das, dass du so lange nichts gemacht hast?
Also ich habe zwischenzeitlich 2 EPs veröffentlicht. So ganz, aber nur so limitierte Editions. Ich glaube, ich brauchte eine Pause, weil ich war ja lange richtig im Musik, wenn man das so nennt, Business, mit Plattenfirma, mit Manager, mit diesem Plattenvertrag in Amerika und ganz viel auf Tour. Habe ich ja erzählt, 3 Jahre waren wir fast nonstop unterwegs. Und als ich zum ersten Mal schwanger war mit unserer Tochter, da sind wir ja hier eingezogen in dieses Schloss und da begann so ein neues Kapitel und da musste ich mich erstmal wieder neu orientieren, ne? Das erste Mal Mutter zu sein und auch hier plötzlich in so einem Schloss und zu wissen, wir gründen hier gerade eine Lebensgemeinschaft und leben in einem Schloss, was wir bewirtschaften dürfen. Es war auch krass irgendwie, aber die Musik war ein ständiger Begleiter und ich habe einfach für mich sehr viel aufgenommen und gar nicht so viel öffentlich. Also ich habe dann mir zum Beispiel so ein iPad genommen und GarageBand. Es ist so ein ganz einfaches Programm, weil ich wollte gern alles mal alleine machen, weil ich doch so eine Zeit hatte, in dem ich auch, wo ich mit Management und so weiter gearbeitet habe, wo doch immer ich irgendwie so leicht Kompromisse eingegangen bin und ich so das Gefühl hatte, so richtig frei zu sein in meiner strangen, so in, ich liebe zum Beispiel auch Indie und so ein bisschen das so, dass es nicht jedem gefällt. So dieses Ding, das konnte ich da nicht so ausleben. Weil es ging schon darum, auch als ich diesen Plattenvertrag in Amerika hatte, was wird die nächste Single? Wird sich das Album verkaufen? Ist ja auch ganz normal. Und dann brauchte ich einfach diese Zeit, um mich wieder neu zu finden hier im Schloss. Auch meinen Sound. Ich bin immer auf der Suche nach meinem eigenen Sound wieder. Genau, und dann kam Before the Mountains irgendwann raus. Das war dann das erste Mal, dass ich quasi auch alleine mit jemandem produziert habe. Genau, und dann hat sich das weiterentwickelt. Und jetzt habe ich das allerneueste Album. Und ja, ist das eine gute Antwort auf deine Frage?
Ja, schon. Und da, weil du es gerade angesprochen hast, zumindest bevor wir jetzt wirklich zum Album kommen, nochmal einen Schritt zurück, weil ich meine, als deutscher Künstler einen Plattenvertrag in Amerika zu haben und dort aufzutreten und du hast ja auch einige Zeit in Nashville gewohnt und so.
Ja.
Diesen Teil deines Lebens würde ich doch nochmal gerne kurz abfragen, weil das ist ja schon eine wirklich wilde Sache. Also das ist ja nicht vielen Deutschen vergönnt und Leuten, ich sag mal, aus der christlichen Musikszene, in der du ja irgendwie schon mit einem Bein zumindest drin stehst, irgendwie, ja, also quasi eigentlich nicht. Sowas kommt ja nicht vor. Wie war das? Wie kam das damals und wie lief das? Vermisst du das?
Genau, also ich fange mal hinten an. Ich vermisse es gar nicht. Ich habe mich noch nie so frei gefühlt wie in den letzten 8 Jahren in meinem musikalischen Schaffen. Ich hatte noch nie so viele Freunde um mich rum, die musikalisch echt auf meiner Wellenlänge sind oder mit denen ich auch auf einer Wellenlänge bin. Das ist echt stark. Also da bin ich total glücklich. Trotzdem, die Erfahrung war total cool. Also ich weiß noch, mein damaliger Manager rief mich irgendwann an und sagte, Sarah, In Nashville gibt es Plattenfirmen, die haben Interesse an deinem neuen Album, was wir in Deutschland aufgenommen hatten. und die wollen, dass du rüberkommst. Die wollen dich einladen für ein Showcase, also da vorzuspielen.
Das ist der Traum eigentlich, oder?
Da war ich total platt, echt.
Ja.
Und ich habe ja Nashville natürlich sofort mit Johnny Cash verbunden, weil den hat mein Papa gehört und ich wusste diese Gefängniskonzerte. Und als wir dann da waren, bin ich natürlich auch zu diesem House of Cash und so. Mhm. Und da habe ich auch in Nashville, das war toll, die ganze Country-Musik nochmal anders auch für mich entdeckt. Aber ich weiß noch diesen Tag, als ich dann mit meinem Manager am Flugzeug saß und wir sind dann über den Atlantik nach Nashville geflogen. Und dann waren wir da plötzlich bei 2-3 Plattenfirmen. Ich fühlte mich wie so eine kleine Deutsche mit meiner akustischen Gitarre und ganz einfachen Liedern und saß dann vor echt so, nicht unbekannten Plattenbossen oder größeren Firmen, wo viele Musiker waren, die ich auch schätze und Musikerinnen. Genau, und dann habe ich ja da diesen Plattenvertrag auch bekommen bei einer jungen, aufstrebenden Firma, die ich sehr sympathisch fand, wo ich mich sofort wohlgefühlt habe in dieser Firma. Genau, und dann haben die mich gleich, dann haben die das Album, was wir in Deutschland aufgenommen haben, noch mal ein bisschen frischer gemischt, ein bisschen fetter.
Ja.
Und dann hat ja ein Lied, also das Lied Fire, ist damals sogar in die Billboard-Charts geschafft. Das heißt, ich bin dann in ganz viele Radiostationen im ganzen Land eingeladen worden. Ich habe nämlich jetzt vorgestern mal so alte Listen entdeckt, wo ich überall war.
Ja.
Echt, ich war in den Rocky Mountains, in Nebraska, also ich, wirklich querbeet. San Francisco, Los Angeles. Und ich habe das aber damals nicht realisiert. Es war auch einfach anstrengend. Wir sind sehr viel in Bussen und Autos gefahren. Dann habe ich bei den Platten, bei den Radiostationen gesungen und kleine Konzerte gegeben. Und die Zeit war schön, aber sie hatte einen Schatten, weil ich hatte einen Manager, einen amerikanischen, der sehr, sehr kontrollierend war. Und der mir immer gesagt hat, wie ich zu sein habe.
Mhm.
Und das war, im Nachhinein hat mich das echt so ganz schön, wenn ich so drüber nachdenke, merke ich, dass es mich ganz schön traurig macht. Generell, wenn Menschen sowas Kontrollierendes haben und andere Menschen immer meinen, beschneiden zu müssen, anstatt sie stehen zu lassen und in ihnen das zu entdecken, was wirklich in ihnen ist und das rauszuholen.
Wie alt bist du damals gewesen? In welchem Alter warst du damals?
Also das war so Ende 20.
Ja.
Ja.
Anfang 30.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wollte der dich dann also musikalisch in eine bestimmte Richtung drücken oder hat er gesagt, zieh mal Minirock an oder wie ist das?
Genau, also er war halt, erstmal wollte er mich von meinem deutschen Manager total abkoppeln. Und hat immer gesagt, ich bin jetzt dein Manager und du musst dich entscheiden. Und ich war total hin und her gerissen die ganze Zeit und habe mich dann aber irgendwann auch für meinen Manager in Deutschland entschieden, weil der auch langjährig, mit dem war ich langjährig unterwegs und wir waren Freunde und das ging einfach nicht mehr. Aber genau, er hat mich einfach, er hat zum Beispiel gesagt, Sarah, du musst viel mehr lächeln. Hier in Amerika lächeln alle ganz viel. Und du bist ja eine christliche Musikerin und da muss man sich immer von der guten Seite zeigen. Rauche niemals in der Öffentlichkeit, trinke niemals in Public und immer lächeln. Und dann war ich einmal, das war voll heftig, da hatte mich ein Musiker eingeladen, der hat mir Karten geschenkt zu einem Bob Dylan Konzert. In Nashville war das auch, in so einer Baseball Arena. Da saß auch Emmylou Harris im Publikum, das war ein ganz toller Abend. Hatte mich da eingeladen und wir waren zusammen auf dem Konzert, haben Bob Dylan und Willie Nelson war noch im Vorprogramm genossen und dann habe ich mich da noch mit ein paar Leuten unterhalten und am nächsten Morgen kommt mein Manager zu mir und sagt, du Sarah, ich habe gehört, du warst ja gestern auf diesem Bob Dylan Konzert und da waren wohl ein, zwei Leute, mit denen hast du nicht sehr freundlich gesprochen, die hast du nicht angelacht. So geht das nicht. Der war so als wenn er überall seine Fühler hatte. Und das Problem war, diese Plattenfirma hatte mir eine eigene Wohnung versprochen. Und dann habe ich aber in dem Haus von dem Manager ein Zimmer gehabt, von dem Manager und seiner Frau.
Das heißt,
ich war unter Daueraufsicht von ihm.
Schrecklich.
Und dann hat er sich Sachen erlaubt, die möchte ich jetzt gar nicht erzählen, weil die sind sehr verletzend. Und ich habe die ihm verziehen und ich bin so froh, dass ich trotz alledem gerade deshalb wahrscheinlich meinen eigenen Weg dann gefunden habe, weil ich habe in diesen auch echt manchmal nicht unschwierigen Zeiten angefangen, meine Gitarre zu nehmen und ein Lied nach dem anderen für mich zu schreiben und habe wieder entdeckt, ey, ich kann alleine schreiben, ich brauche keine Leute, die mit mir schreiben, weil das habe ich lange geglaubt. Ich habe dann lange, weil auch mein Management und die Plattenfirma und so immer gesagt haben, am besten mit anderen schreiben, werden die Lieder besser. Aber ich habe dann so einen Selbstzweifel gehabt und an meinem eigenen Schreiben gezweifelt. Dachte immer, du kannst nichts, du kannst nur 3 Akkorde, du bist nicht so gut wie die anderen, nicht so professionell, bla bla bla. Und das habe ich in der Zeit, da habe ich ich habe meinen Glauben neu entdeckt und das hing sehr eng mit dem Schreiben von den Liedern zusammen. Und dann bin ich ja danach, als wir wieder zurück dann kamen aus Nashville, das ist auch nochmal eine lange Geschichte, wie sich das alles weiterentwickelt hat, aber dann sind wir ja, mein Mann und ich, 3 Jahre auf Tour. Und das war der Hammer.
Und nochmal, also ich meine, in Amerika, was wir veröffentlicht haben, in die Billboards zu kommen, ist ja irgendwie schon eine geile Sache.
Ja, stimmt. Eigentlich.
Ja, Hammer. Also ich meine, und das, also als ich so auf Wikipedia deine Diskografie angeguckt habe und so ein bisschen Lebenslauf und so, weil ich dachte, irgendwie war so lange nicht gesprochen, jetzt muss ich mal über alte Freunde auf Wikipedia nachlesen, ja. Da habe ich mich dann schon gefragt, weil das wirkt dann schon wie eine Art Abbruch quasi. Da war die amerikanische auch. Zeit, ja.
Es war ja, dann ein richtiger Bruch. Aha. Und den habe ich auch bewusst herbeigeführt, weil ich bin ja nach der Zeit in Amerika noch lange auf Tour. Und dann kam die Zeit, wo ich wusste, so, du hast dich jetzt freigeschaufelt von Zwängen und auch falschen Einflüssen. Und du bist gerade dabei, herauszufinden, wer du bist. Und dann merkte ich, dass auch dazu gehört, dass ich mich komplett auch freischaufel, auch von dem deutschen Management, um nochmal wirklich rauszufinden, wer bin ich eigentlich, weil ich ja jahrelang auch unter Management war und die Dinge nicht allein gemacht habe. Wie geht das Buchen von Konzerten? Wie ist das, EPs selber zu kleben und die zu brennen und aufzunehmen? Und plötzlich fühlte ich mich so frei. Und ich wusste genau, ich wusste auch, als ich aus Amerika weggegangen bin, es gibt einmal diesen breiten Weg, eine riesige Blumenwiese und da eine riesige Bühne. Und ich stehe vor Tausenden und Abertausenden vielleicht und spiele ein Lied. Das hat der Manager in Amerika auch immer gesagt, wenn du jetzt dranbleibst, wir bringen dich zu Columbia und was weiß ich. Oder dachte ich, du gehst jetzt den kleinen Weg und dann siehst du vielleicht nur die einzelnen Blumen am Wegesrand, aber die kannst du pflücken und mit denen kannst du, das sind diese persönlichen Kontakte. Ich kann das nicht so erklären. Und ich habe mich bewusst dann für so diesen kleinen Weg entschieden und wusste auch, ich werde nie mit der Musik richtig berühmt, aber ich bin ich selber. Und du hast so quasi deinen eigenen Tribe, so einen kleinen Fankreis. Und Freunde sind das auch oft, die dich viel tiefer verstehen als jetzt die gewöhnlichen Fans vielleicht. Und ich dachte, es ist mir wichtiger, mir selber treu zu sein. Und wenn dann nochmal irgendwas passiert, ein großer Hit kommt oder so, natürlich würde ich mich freuen. Und ich habe auch einen Traum noch. Also es gibt schon noch ein paar Träume, die ich habe. Aber ich finde das gerade im Kleinen irgendwie schön.
Das finde ich gerade echt beeindruckend, weil ich habe als Künstler ja nie so die Möglichkeit gehabt, diese ganz große Bühne zu finden. Ich habe das zwar versucht, aber es hat einfach nicht hingehauen. Und ich habe damit eigentlich oft gehadert oder ich hadere auch immer noch so. Es ist wahnsinnig schwer, dass ganz viele Leute, die uns jetzt zuhören, werden das bestätigen. Es ist wahnsinnig schwer, mit seiner Kunst irgendwo ein größeres Publikum zu finden. Oder auch mal jemand, eine größere Plattform, so wie du das erlebt hast, die sagt, hey, weißt du was, wir glauben, dass du was kannst. Wir bieten dir hier jetzt mal echte Möglichkeiten. Ne? Ja. Und du, ich finde das sehr beeindruckend, dass du gesagt hast, ich wende dem ganz bewusst den Rücken zu. Könnte man vielleicht sagen, ich will lieber die Qualität haben als die Quantität. Ich will lieber echte Beziehungen zu echten Menschen, die ich kenne und die mich kennen, als dass ich das große Publikum suche. Das beeindruckt mich gerade total. Diese Entscheidung hast du nicht bereut, die du damals getroffen hast?
Mm-mm. Obwohl ich auch ich muss gestehen, jetzt in Zeiten von den ganzen sozialen Medien, die ja sehr stark zugenommen haben, Instagram, Facebook, da ertappe ich mich manchmal, wenn ich da mir zu viel Zeit verbringe, dass ich anfange, mich zu vergleichen. Und das sagen mir auch viele von meinen Künstlerfreunden, dass sie sagen, dass das so ein Fluch für sie ist, dieses Vergleichen. Und da versuche ich ganz radikal auch zu sein. Wirklich dann nur was zu posten, wenn mir was wichtig ist. Und auch diese Zeiten, da muss ich noch besser werden. Aber ich mache zum Beispiel mal abends das Handy komplett aus um 6:30. Weil ich sonst, das macht mich wahnsinnig. Man ist ja mit so vielen Leuten parallel vernetzt. Und man hat natürlich, siehst du dann, oh, der eine ist jetzt auf Tour und du sitzt hier und der spielt jetzt vor 500 Leuten und du spielst immer noch vor 100. Also das ist dann schon so. Und dann denke ich, aber es sind immer nur Ausschnitte aus dem Leben. Und wenn man die Menschen dann trifft, das ist nämlich sehr interessant, gehen fast alle Künstler auch durch ähnliche Zeiten. Ich habe heute mit meinen Musikern auch wieder geredet und diese Zeiten von Selbstzweifel und sich immer wieder aufzuraffen, zu schreiben oder eben Bücher zu schreiben oder auch Musik zu schreiben, wenn man nicht genau weiß, für wen und für was. Das sind ja immer so ganz viele Fragen. Und ich glaube, dass wir alle doch irgendwie in diesem gleichen Boot sitzen, egal ob du eine große Bühne bespielst oder eine kleine.
Ja.
Und da denke ich immer, ist doch viel schöner, wir würden uns gegenseitig irgendwie ermutigen, so große Tische haben, wo wir alle zusammensitzen, uns gegenseitig die Booking-Kontakte zuschieben. Hey, ich kann da die Woche nicht, nimm du den. Das wäre mein Traum. Das ist auch ein bisschen dieses Schloss, dass wir uns das so das noch mehr wollen, auch in den nächsten Jahren, dass man das mehr teilt mit Künstlern, die so alleine auch manchmal sind auf weiter Flur.
Super.
Ja, das ist echt toll.
Richtig toll. Das finde ich richtig toll. Ja, das ist ein toller Traum und ich finde, für den lohnt es sich zu leben.
Voll.
Ne? Voll. Ja, weil irgendwie in unserer Welt ist man eh so vereinzelt. Irgendwie ist ja alles wird immer individualistischer und sonst wie, was ja auch seine Lichtseiten hat und so. Und gerade im Künstlerbereich finde ich, du hast es genau richtig beschrieben, Social Media führt einem ständig vor Augen, was irgendwer gerade wieder Großartiges tut und man sich selber fragt, warum bin ich das nicht und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwie deswegen so als Lebenstraum, Künstlern einen runden Tisch zu bieten und an einem großen Künstlertisch zu bauen, sozusagen, wo viele Leute Platz haben, die miteinander ihre Kunst teilen und ihre Ideen und ihre Energie und eben dann Bookings und sonst was. Ah, das finde ich fantastisch.
Ja, Jabe, dann führ uns doch mal weiter zum Album. Ich meine, du bist so ein bisschen der Musikfachmann. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, was du so wohl mitbringst.
Ja. Among 10,000. Ich habe dein Album richtig gerne gehört, Sarah. Das ist, ich habe es angemacht und gedacht und mich gefragt, ne, weil, war ganz ehrlich, die letzten Sachen, die ich von dir gehört habe, also ich glaube, diese EPs, von denen du gerade gesprochen hast, die habe ich gar nicht gehört. Das ist auf jeden Fall echt schon lange her. Und ich war überrascht, weil das eben früher, ich sag mal, poppiger, rockiger war. Und du jetzt ja wirklich auf diesen, auf so einen ganz schönen Indie-Folk-Singer-Songwriter-Mix gegangen.
Aber auch ganz viel Amerikaner, oder? Ist irgendwie auch dabei? Oder ist das falsch, wenn ich das jetzt sage? Also ich habe immer wieder gedacht, du könntest echt super mit Someday Jacob mal zusammen auftreten. Oder vielleicht hast du es ja auch schon gemacht, aber das passt musikalisch, würde das ganz toll zusammenpassen.
Ich habe doch früher mit Jörn ganz viel zusammen gemacht. Das war doch meine Band.
Ach, das war deine Band früher?
Ja, Jörn war mein Gitarrist.
Okay, das habe ich nicht gewusst.
Und wir haben ganz viel zusammen geschrieben auch. Lieder. Ja. Das ist total schön. Ich liebe Someday Jacob. Wunderschöne Musik ist das.
Ja,
wundervolle Musik. Stehen wir ja auch drauf. Auf jeden Fall, um die kurze Vorrede abzuschließen, also das fand ich wirklich sehr schön und ich finde es auch sehr variantenreich. Ne? Ich höre an manchen Stellen Dylan, an anderen Stellen höre ich irgendwie Anklänge an Leonard Cohen, dann wieder so diese Bluegrass-Geschichten. Ich habe mich immer ein kleines bisschen wie so ein Kind gefreut, wenn wieder ein Banjo kam. weil ich dachte irgendwie, Weil es passt auch zu dir, ne? Also ich finde, du bist da, deine Stimme trägt das sehr schön und das ist irgendwie alles so dicht und so und irgendwie auf der einen Seite klein. Und ich meine das nicht negativ, nee, ich meine es positiv. Was du meinst, ja. Ne? Also klein, aber sehr dicht. Und dann machst du wieder so ein paar Ausflüge, wo es ein bisschen luftiger wird. Genau, so. Also ich hat mir vom Sound her wirklich gut gefallen. Also anscheinend ist dieses Pult sein Geld wert.
Ich fand den Sound bemerkenswert, muss ich echt sagen. Ich habe das sehr, sehr geliebt. Ja. Das war ganz warm. Ich habe die Stellen sehr gemocht, die manchmal auch bewusst übersteuert gewesen sind. Ich kann mich gerade nicht erinnern, welcher Song das war, aber ich glaube, Faces.
Bestimmt.
Ja, Faces, genau. Ja. Da habe ich mich sehr gefreut drüber, dass es auch mal gezerrt hat ein bisschen, dass der Mut zum Dreck, aber das war nicht dreckig, sondern das hatte immer eine große Wärme irgendwie auch. Also das fand ich total toll, ja.
Cool, ja. Dankeschön.
Ja, ein paar Fragen habe ich. Fangen wir mal vorne an. Hummingbird. Das ist like a Rolling Stone, ne? Das ist ein Zitat, ne? Am Anfang. Das ist bewusst gesetzt, oder? Also, das ist ja so.
Meinst du musikalisch oder textlich?
Nee, musikalisch. Das sind die Chords von Like a Rolling Stone und die Geigen oder was das ist, spielen jetzt nicht die Orgel, aber es ist schon klar.
Echt, das ist ja interessant, habe ich noch gar nicht gemerkt. Also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Nein, das ist ja jetzt, das muss ich daraufhin mal noch mal mehr anhören. Das habe ich überhaupt noch nicht gewusst. Also,
wie?
War nicht bewusst. Ja, like a rolling stone. Ist eigentlich anders, die Melodie, aber okay.
Nee, die Melodie, ich meine die Chords. Also,
die Chords, das kann also, schon sein. Das sind halt sehr klassische Akkords, ne? Die man schon zigmal verwendet hat.
Nein, Sarah. Nein.
Doch, das ist so. Weil dieses Lied ist nämlich am Klavier entstanden und ich kann ja nicht so gut Klavier spielen und habe dann einfach... Nee, ich nehme das jetzt, ich liebe das Lied Like Rolling Stone, von daher
ist
es jetzt auch ein Kompliment, weil wenn du das auch mit der Atmosphäre vielleicht so, die da ist, und die Geigen sind allerdings Geigen, es war keine Orgel am Anfang.
Ja, genau, also ich meine ja auch nicht, klar, sobald du anfängst zu singen, kriegt das Lied einen ganz anderen Charakter. Genau, einen anderen Charakter. Aber das Intro... Hör mal auf das Intro, das ist im Grunde
Like a Rolling Stone. Ich will das nicht hören. Ich will, dass das eigen ist. Aber ist okay. Wenn ich jetzt immer Like a Rolling Stone höre, dann wäre das schon echt peinlich, muss ich sagen, damit ein Album zu eröffnen. So mit zum
Ich fand das ja spannend, weil ich gedacht habe, na gut, irgendwie dieser Hummingbird, über den du da singst, da habe ich eben auch die Verwandtschaft gespürt zu Like a Rolling Stone, also inhaltlich. Hm. Ne? Bei Dylan geht es ja um Menschen, die auf der Straße leben, und dieser Hummingbird ist ja, so habe ich es jetzt gedeutet, irgendwie wie so ein göttlicher Geist, der irgendwie jemandem was zuflüstert,
richtig,
was zuträgt.
Ja.
Und irgendwie habe ich gedacht, ja, das ist ja ganz klar bewusst gesetzt hier, dieses Dylan-Zitat. Und jetzt irritierst du mich?
Aber weißt du was? Vielleicht habe ich Dylan so viel gehört. ich habe doch so viel Bob Dylan auch gehört, dass das einfach was Unbewusstes ist, was ich da aufgesogen habe. Gerade diese, was du das auch mit dem Zitat, also mit dem Inhalt auch ähnlich siehst. Genau, aber du hast das richtig beschrieben. Das ist diese kleine, so eine kleine Stimme des Herzens. Ich würde auch sogar so weit gehen, dass es für mich, wie du das gesagt hast, der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und der mir dieses Album eigentlich eingeflüstert hat. Weil ich habe am Anfang, ich habe diese Akkorde ja am Klavier habe ich gesessen und diese Akkorde gespielt und dachte, boah, die Akkorde hat es schon zigmal gegeben. was machst du hier? Du musst irgendwie out of the box denken und so, und ich bin nicht vorangekommen. Und dann bin ich aber immer wieder an diesen Akkorden hängen geblieben und an diesem kleinen Text, Sweet Hummingbird, lead me home. Und habe diesem kleinen Hummingbird quasi mein ganzes Leben dargelegt. Und damit auch das ganze Album, auch die Musik, ihn gebeten, mir neue Lieder zu geben. Und dann ist das gewachsen. Also mit diesem Lied ist quasi der Sound für das Album, hat sich geformt aus diesem einfachen Lied. Der komplette Album-Sound ist ganz cool.
Ja, das ist ja cool.
Ist ja irre. Mhm.
Das ist übrigens mein Lieblingslied auf der Platte. Ich finde ganz viele Lieder ganz stark, aber das hat mir wirklich besonders gut gefallen, muss ich sagen.
Da wollen wir auch im Frühling ein schönes Video zu machen.
Ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich das ja künstlerisch einen total normalen Vorgang finde, wenn du, ich glaube, das machen wir alle. Wir stehen ja alle auf den Schultern von Riesen. Und du hörst eben dein ganzes Leben lang, du rezipierst dein ganzes Leben lang Künstler, Künstlerinnen, die du halt magst. Und das findet sich natürlich irgendwie in deinem Leben und in deiner Kunst auch wieder. Das ist ja irgendwie total normal, würde ich sagen.
Finde ich auch, ja.
Erzähl uns noch mal ein bisschen was zu Hummingbird. Was bedeutet dir das? Also dieser Geist Gottes, der einem was einflüstert. Also wie und wieso Hummingbird? Was war deine Assoziation dazu?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dieses Wort ist einfach, das ist so weich, Hummingbird. Und dieser, wie so ein kleiner Vogel, dieser Kolibri. Und der kam immer wieder zu mir geflattert. Das war immer wieder dieser Hummingbird. Und Hummingbird gibt es ja zigmal in Folk und Country. Ich schon dachte, oh, muss man dieses, aber irgendwie war das so, kam, das habe ich öfter dann einfach so Phrasen, die sich wiederholen, die ich nicht loswerde. Und über den Heiligen Geist zu sprechen, ist mir sehr persönlich, weil das heißt, es hat natürlich sehr viel mit meinem Glauben zu tun und ich will da ungern so viel drüber reden, weil das ist so, das ist mir so nah, weißt du?
Ja.
Aber in dem Lied hört man das ein bisschen, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube, auch wenn ich singe und Musik mache, dann merkt man das, was ich, dass ich in dieser Verbindung mit Gott singe.
Genau, ist Musik und Spiritualität, das liegt für dich ganz nah beieinander?
Bei mir schon, ja.
Ja.
Total, das geht nicht auseinander.
Okay.
Weil ich denke eben, ich kann nicht ohne. Ich habe immer das Gefühl, dass ich ein bisschen von dem Atem Gottes weitergebe, wenn ich singe. Also ich atme ihn ein und ich atme ihn aus. Nicht nur, wenn ich singe, hoffe ich. Und ich merke das einfach, das ist seitdem ich angefangen habe, Musik zu machen, war das immer so. Und ohne das ist meine Musik sehr leer, sehr belanglos.
Und bedeutet das, dass du das dann auch immer in den Texten thematisierst? Oder ist das nicht unbedingt der Fall? Mm-mm.
Nee, das ist ja nicht etwas, was man immer vor sich hertragen muss, wenn etwas in einem ist. Dann drückt sich das ja auf ganz vielfältige Art und Weise aus. Mhm. Und das ist etwas, womit ich eigentlich wie soll ich das sagen? Das ist wie, wenn ich schreibe, schreibe ich Gedichte. Und die sind aber immer in Einheit mit meinem Glauben. Weil ich kann nicht getrennt von, das kann ich ja nicht von mir trennen, das ist ja ein Teil von mir. Verstehst du? Und dann ist die Worte, die ich schreibe, die spiegeln diesen Glauben natürlich immer auf irgendeine Weise wider. Aber ich habe das nicht mir vorher überlegt, dass ich möchte, dass die Worte den Glauben widerspiegeln sollen, sondern ich möchte einfach, dass es aus meinem Inneren kommt. Und was auch immer da rauskommt. Also es gibt auch Lieder, die sind hässlich und die haben Wut und Zorn. Ich habe zum Beispiel ein Lied auf dem Album Early Years. Da geht es um meine Kindheit.
Oh ja.
Das ist das erste Mal, dass ich ganz deutlich über von meiner Kindheit geschrieben habe. Und in einer Weise, die ich vorher, wo ich immer vorher gedacht habe, ach, Schwamm drüber war jetzt nicht so schlimm, aber wo ich Fragen auch öffne.
Ja.
Und das so stehen lasse und keine auch mal Lieder zu schreiben, die nicht immer eine Antwort parat haben. I'm afraid to lose you, like in my childhood days. My thoughts are drifting away.
knacken an der Tür. Ja, da habe ich mich auch sehr, oder an dem Song bin ich sehr hängen geblieben. Der ist auch sehr, sehr intensiv, finde ich. Und habe mich während dem Hören gefragt, wovon du eigentlich singst. Ich bin dem auch nicht ganz auf die Spur gekommen. Das ist ja irgendwie eine Geschichte, die du erzählst von jemandem, der plötzlich verschwindet. Und ich habe mich erst gefragt, singst du von deinem Glauben, der irgendwie wieder verschwunden ist und dann wieder kam? Aber dann habe ich gedacht, nee, das scheint doch eher um eine Person zu gehen, um einen jemand und so. Gibt es dazu eine Geschichte?
Ja, total. Aber das ist sehr persönlich. Und ich mag das ja, dass du so darüber nachdenkst. Ja, die Geschichte, ich ankratzen kann ich schon. Das ist einfach eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich hatte eine Zeit in meiner Kindheit, als ich noch sehr jung war, in dem ich eine Zeit ohne meine Eltern verbracht habe. Und genau, davon handelt das Lied.
Es hätte ja auch eine Geschichte von einer anderen Person sein können. In diesem Fall ist es eine autobiografische Geschichte.
Aber es ist autobiografisch, Geschichte. Ja.
Genau,
ich schreibe eigentlich meistens autobiografisch oder für,
das wollte ich gerade fragen.
Für andere.
Okay,
oder bewusst für andere, ja.
Okay. Aber solche Lieder gibt es ja auch auf dem Album. Desert Man zum Beispiel.
Richtig.
Überhaupt, das Thema Flucht, Krieg taucht in mehreren Songs, glaube ich, auf.
Das stimmt.
Und die hast du dann für andere Menschen geschrieben, ne?
Genau, also Desert Man handelt von verschiedenen Personen, die ich getroffen habe und deren Geschichte ich kurz angeschnitten habe. He is tumbling through the desert between rocks and sand he hides. Ja. Von dem Wüstenmann, den habe ich in Tel Aviv kennengelernt, in einem. Da hatte ich Möglichkeiten, so kleine Konzerte zu spielen. Und den habe ich in einer Tel Aviver Wohnung, da hatte ich ein Wohnzimmerkonzert. Da stand ein Mann aus Eritrea vor mir und wollte mir die Hand geben. Und der hatte keine Finger mehr an den Händen. Und da hat er gesagt, ich bin Philemon. Und ich habe gesagt, was ist mit deinen Händen? Und dann hat er mir die Geschichte seiner Flucht erzählt, wie er über den Sinai nach Tel Aviv geflüchtet ist und ihm, wie er auf diesem Weg von Schleppern festgehalten wurde, die ihm seine Finger abgeschnitten haben und ihn dazu zwingen wollten, dass er Lösegeld von seiner Familie bekommt und so weiter. Und da hat er mir viele Geschichten erzählt von vielen Flüchtlingen, die im Sinai dann auch umgekommen sind. Und da ging bei mir das überhaupt das erste Mal los. Das ist jetzt bestimmt 8 bis 10 Jahre her. Nee, nicht ganz, das stimmt nicht. 8 Jahre. 6 Jahre, Entschuldigung, dass ich mich überhaupt so intensiv mit den Geschichten von Menschen auseinandergesetzt habe, die fliehen mussten. Genau. Desert Man ist nur von Philemon am Anfang die Geschichte und dann geht es um eine Frau, die ich kennengelernt habe, die über in den Bergen Afghanistans, die aus Afghanistan fliehen musste, durch die Berge in Pakistan und die nichts mehr zu trinken hatte für ihre Tochter und so weiter. Also ich will das jetzt gar nicht so ausmalen. Und natürlich handelt es auch von einem Mann, der in einem viel zu überfüllten Schlauchboot auf dem Meer fast gekentert wäre und seine Familie ist ums Leben gekommen. Er hat als einziger überlebt. Wir kennen ja diese Geschichten so sehr jetzt aus den Medien. Und ich kann einfach da nicht drüber, ich muss darüber schreiben, weil ich das so verarbeite. Und auch, weil ich für viele meiner Freunde einfach so auch eine Stimme sein möchte oder mich mit ihnen solidarisieren möchte. Genau.
Das ist etwas, worüber ich ganz schön viel drüber nachdenke. Wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen beide Themen angesprochen. Manchmal, ich bin auch gläubiger Christ, ich mache auch Kunst. Ich frage mich, wie sehr spiegelt sich das in meiner Kunst wider? Soll es das überhaupt? Oft bemühe ich mich, dass es sich gerade nicht darin wiederfindet. Weil ich auch niemanden sozusagen bevormunden möchte. Ich möchte nicht übergriffig sein oder so. Und dann geht es aber genauso auch mit politischen Botschaften. Wir leben in Zeiten, die wirklich krass sind, die irgendwie auch dazu herausfordern, einen Standpunkt zu beziehen. Und dann frage ich mich wieder, sollte ich als Künstler das? Sollte ich lieber sozusagen inhaltliche Räume schaffen, in denen man sich frei bewegen kann? Oder sollte ich manchmal auch wirklich einen Punkt setzen und sagen, schau genau hin, guck dir das an, hör dir diese Geschichte an. So, ne? Und ich stelle mir vor, du stehst in einem ähnlichen Spannungsfeld, wenn du zum Beispiel so ein Lied schreibst wie Desert Man oder so. Du sagst, du verarbeitest das eben so. Insofern ist es ja auch dann eine authentische Geschichte von dir, denn es ist ja etwas, was dich beschäftigt. Ne? Aber willst du auch ein Statement setzen? Möchtest ja, du den Leuten auch gerne was vor Augen führen?
Auf jeden Fall, unbedingt. Ich will eine Botschaft vermitteln, weil ich kann nicht länger zusehen. Und was soll ich machen? Ich kann praktisch helfen und meine Stimme, weil das ist das, was ich kann, Musik machen.
Genau.
Und das aber nicht nur, auch praktisch. Ich kann in dieser Welt nicht mehr nur noch zusehen. Ich kann sonst nicht leben. Das hört sich krass an, aber dann würde ich den ganzen Tag nur weinen. Das habe ich schon oft gemacht und das hat mich nicht weitergebracht. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich anfange, etwas zu tun dagegen, dann hilft es. Aber es geht, ich finde, deshalb muss auch jeder für sich entscheiden. Ich konnte nicht mehr, weil es macht mich dann einfach, ich kann, wie soll ich das sagen, ich kann das nicht mehr aushalten, dass ich in einer so reichen Gesellschaft lebe, das wievielte Weihnachtsgeschenk dieses Jahr bekomme. Und ich weiß aber, dass im gleichen Moment in Syrien die Kinder verhungern. Mhm. Und das ist aber was hatte ich nicht, ich hatte das immer schon von klein auf, aber das ist jetzt so stark geworden, dass ich es einfach, ich muss was tun. Und das, glaube ich, ist der Punkt als Künstler. Ich denke nicht, ich muss was tun, weil es andere mir sagen oder weil jetzt die Welt so schlimm ist, sondern weil mein Inneres sonst zerreißt. Und das ist irgendwie, dann finde ich das wieder authentisch. Und ich finde aber, alles hat ja seine Zeit. Ich hatte lange, war es bei mir auch nicht die Zeit, vielleicht mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Hätte ich vielleicht gar nicht geschafft emotional. Mhm. Und jetzt funktioniert es irgendwie. Es funktioniert sogar, dass ich praktisch helfen kann. Hätte ich nie gedacht, mit 300 Euro haben wir angefangen, in Syrien zu helfen.
Ja.
Und jetzt konnten wir, ich glaube, ich konnte, ich habe zusammen, ich habe mal überlegt, wie viel Geld ich in den letzten 2,5, 3 Jahren dahin geschickt habe und wie viel Hunderten wir zu essen geben konnten. Und das, weißt du, das sind ja Sachen, die passieren, weil dann, ich glaube, auch der göttliche Segen dazu kommt, die Zeit dafür da ist. Mhm. Wie so eine, auf so eine Pflanze, jetzt kommt der Regen drauf und es fängt was an zu wachsen. Und lange ist dieser Samen unter der Erde. Und das war jetzt irgendwie der Punkt. Und deshalb finde ich immer wichtig, da auch auf das Innerste zu hören, weil sonst komme ich unter Druck. Und unter Stress. Mhm. Und dann ist das, was ich künstlerisch mache, wieder nicht authentisch. Mhm. Ich habe das auch schon versucht. Dann früher weiß ich noch oft auch Ansagen bei Konzerten, da wollte ich immer über meinen Glauben unbedingt was sagen. Mhm. Und war unter Druck, dachte, ich bin doch Christ, ich muss das doch jetzt den Leuten sagen. Und das war so unangenehm. Im Nachhinein denke ich, aber ich wusste es nicht besser. Aber es war nicht aus dem Herzen. Und oft ist es auch gut, nichts zu sagen.
Aber du würdest das schon als Künstlerin sagen, also wenn es aus dem Herzen kommt, wenn es in dir ist, wenn es raus will, dann bist du auch als Künstlerin sozusagen in der, ich will nicht sagen in der Pflicht, aber schon in der Rolle, dass du das dann eben auch sagst oder dass du dann eben auch auf Probleme hinweist. Also das ist dann Teil der künstlerischen Arbeit. Würdest du sagen?
Ja, aber ich würde mich auch nicht darauf festnageln wollen. Es ist im Moment ein Teil.
Okay.
Vielleicht mache ich nächstes Jahr, sage ich nichts mehr dazu.
Ja.
Genau, weil ich auch merke, was du auch meintest, ich finde eine gewisse Abgrenzung manchmal dann auch gut, weil wir haben ja dieses Refugium in Syrien und da merke ich manchmal schon, dass ich natürlich auf meinen Konzerten dann, wenn ich dann die Lieder spiele, am liebsten ganz viel davon erzähle, wie es den Menschen geht, dass wir denen doch helfen. Und dann vermischt sich das so. Und neulich habe ich mal mit meiner Mama telefoniert und da meinte sie, Sarah, du bist aber in erster Linie Musikerin und nicht Sozialarbeiterin.
Das ist wichtig.
Das ist echt wichtig. Und das heißt nicht, die Themen, die natürlich mich beeinflussen, die, um sie zu verarbeiten, schreibe ich Dinge auch auf, auch um eine Stimme zu sein. Aber ich glaube nicht, dass das mit jedem Album der Fall sein wird.
Okay, verstehe.
Ja. Ich hätte auch Lust, mal was ganz Belangloses zu machen, was nichts mit Schwere zu tun hat. Nur habe ich mir jetzt ist was Neues. Ich habe überlegt, mal verschiedene Duets mit verschiedenen jungen Männern zu singen, auf Deutsch vielleicht. Mal was ganz anderes.
Aber erzähl uns doch noch mal ein bisschen was zu Refugium. Was ist es genau? Also wenn wir jetzt gerade an dem Punkt sind, das interessiert mich nämlich auch. Genau, erzähl uns mal ein bisschen.
Könnt ihr dann noch mit zuhören? Ich rede schon so lange, ne?
Ja, aber dafür haben wir uns extra mit dir getroffen, damit wir dir ganz Wahnsinn. Viel zuhören können.
Wie lange geht denn eure Sendung?
Ach so, ey, wenn wir wollen, 2 Stunden. Also das sehr wäre cool. Dann schon wirklich sehr lang, aber wir das haben noch ein bisschen
schön,
Zeit.
Dass man so Zeit hat.
Ja.
Man kann dann so in die Tiefe gehen. Refugium ist entstanden 2015, als da kamen doch ganz viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland. Wisst ihr das noch? Diese von Flüchtlingswellen gesprochen wurde. Und das fand ich schon krass. Also wie da plötzlich Ströme, jetzt sind wir dran gewöhnt, aber das war ja so neu. Und Ströme von Menschen aus, da kamen viele aus Afghanistan, glaube ich, und Eritrea. Syrien war da noch gar nicht, doch, und Syrien. Genau, und da hatten mein Mann und ich einfach das auch immer wieder so bewegt und gemerkt, dass uns das nicht kalt lässt. Ich glaube, das hat kaum jemanden kalt gelassen, die Menschen zu sehen auf der Flucht. Und dann haben wir einfach ganz praktisch überlegt, wie können wir helfen. Und dann haben wir in unserem Dorf so ein altes leerstehendes Gasthaus, haben wir uns genauer angeguckt und dachten, eigentlich wäre das der perfekte Ort, um Menschen aufzunehmen. Und dann haben wir das saniert, alles so mit Freunden, einfach schön gemacht und haben uns entschlossen, 10 Flüchtlinge aufzunehmen. Und dann gab es eine Bürgerversammlung in unserem Dorf und es gab richtig krassen Gegenwind. Ich habe ja immer so Rechtsradikalismus.
Ja.
Ich kannte das nur so immer vom Hörensagen, weil wir da, wo wir aufgewachsen sind, in der Nähe von eben in Vechta, habe ich das nie so erlebt, weil da gab es viele Leute aus international, Türken. Meine beste Freundin war eine Türkin und da gab es Ausländerfeindlichkeit wenig. Und jetzt in Sachsen hatte ich davon viel gehört und habe aber dann in dieser Zeit, also in diesem Jahr, das erste Mal das wirklich hautnah erlebt, dass es das wirklich gibt, dass Menschen so viel Hass in sich tragen können, dass sie da auch Grenzen überschreiten. Und als wir dann in dieser Bürgerversammlung waren, mein Mann und ich, also Stevie und ich, wir waren so aufgeregt, hatten so ein paar Freunde um uns versammelt und dieser Saal war voll mit Menschen und dem Bürgermeister, die aber so eine Wut auch hatten und uns ganz so hartnäckige Fragen gestellt haben, wie ihr nehmt jetzt Flüchtlinge auf und wer kommt denn da? Und die wollen doch sowieso nur unser Geld. Und dann haben die sogar über uns gelacht. Und es war echt hämisch und hässlich. Und das Problem war, dass mein Mann und ich gar nicht sagen konnten, aus welchem Land diese Flüchtlinge kommen, ob es nur Männer sind oder eine Familie, weil wir das nicht wussten. Uns wurde gesagt, wir freuen uns, wenn ihr diese Menschen aufnehmt, aber wir können euch erst kurz vorher sagen, wer kommen wird. Und unser stilles Gebet war immer, wirklich, ich habe jeden Tag gebetet und auch mein Mann und ich, oh Gott, schenk uns eine Familie, weil wir selber auch kleinere Kinder hatten und damit wir das schaffen, gib uns nicht zu viel, dass wir das nicht schaffen. Und dann haben wir den Menschen in dieser in dem Bürgerhaus einfach gesagt, es werden 10 Menschen sein, aber wir werden uns mit dem Team um sie kümmern und so weiter. Und es sind Menschen, und die eine schwere Not haben. Und das war sehr hart zu merken, wie viel Hass da war im Raum. Und auch später noch, welche Auswirkungen das hatte. Ich habe dann auch später Drohbriefe bekommen. Jemand hat mir Kehlkopfkrebs gewünscht, wenn ich mich weiter für Flüchtlinge einsetze und so. Und,
wirklich?
Und es war aber auch so cool, dass ich gemerkt habe, oh, du musst jetzt hier für was einstehen. Und das kostet auch mal ein bisschen was. Also das irgendwie dachte ich, krass, und irgendwie dachte ich auch, irgendwie fühlt sich das gut an, endlich mal für was einzustehen, weil ich finde, wir leben ja in so einem Land, wo also mir geht es oft so, dass ich so das Gefühl habe, das plätschert alles so vor sich dahin. Mein Leben auch oft, also es hat so wenig Kante manchmal. Egal. Dann kam diese Flüchtlingsfamilie, übrigens eine Familie aus Afghanistan mit 7 Kindern. Es war Wahnsinn. Wow. Ich habe so geweint, als die aus dem Bus stiegen. Und die haben wir dann in dieses Haus aufgenommen. Und weil das so stark war, haben wir dann nochmal 3 weitere syrische Familien aufgenommen. Und daraus ist dann ja wirklich auch eine kleine Arbeit entstanden. Dann haben wir den Refugium-Verein gegründet. Da haben viele Ehrenamtliche uns auch geholfen. Und dann nach 2 Jahren etwa, da ging es dann den Familien natürlich viel besser. Die waren in Deutschland, hatten sich eingelebt und haben angefangen, ihre eigenen Leben zu leben, sind in Wohnungen gezogen, die Kinder sind in die Schulen gegangen. Da war die Arbeit sozusagen ruhig. Genau, und dann hat mich das nicht losgelassen, was vor den Grenzen passiert, weil dann wurden die Grenzen ja zugemacht, die Balkanroute, also die ganzen Grenzen wurden so zugemacht. Und ich dachte aber, was ist mit den Menschen hinter den Grenzen, wo sind die jetzt? Und die Frage, die ging immer wieder in meinem Kopf rum. Ich habe mich dann auch versucht, dagegen zu wehren, dachte, ach, das wird schon, das geht mich jetzt nichts an, du hast genug geholfen. Habe mich so ein bisschen drauf ausgeruht.
Hätte ich auch gemacht. Ja.
Boah, und dann habe ich so geweint immer, ne? Und dann hat Gott irgendwann zu mir gesagt, also ich glaube, es ist Gott war, Sarah, so in der Richtung, du kannst hier tausende von Tränen vergießen, aber du kannst auch was tun. Tu doch einfach was. Und dann habe ich das Stevie gesagt und meinte, was soll ich denn tun? Dann meinte er, Sarah, du weißt, du hast alle Freiheit. Ich kann mich um die Kids kümmern. Mach, was du willst. Ich setze dich frei. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, die mal bei einem Konzert war, die ich ein bisschen strange fand, weil die war so voll, die hat nur von Gott geredet und davon, wie sie in Flüchtlingslagern Frauen im Balkan irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, die ganze Zeit umarmt hat und den Essen gebracht hat. Und ich konnte diese verrückte Frau nicht vergessen. Dann hab ich sie angerufen. Ich habe zu ihr gesagt, Isa, ich wollte dich mal fragen, wie du das machst, da so in die Flüchtlingslager gehen. Kannst du mir was erzählen? Dann meinte sie, du, ich kann dir viel erzählen. Wir können auch zusammen in ein Flüchtlingslager gehen. Und dann haben wir ganz relativ zügig einen Flug nach Griechenland gebucht und dort ein Lager ausfindig gemacht, ein kurdisches Flüchtlingscamp, was von der Regierung nicht unterstützt wurde und völlig kaputt gelebt haben in unvorstellbaren Zuständen. Und da waren wir mehrere Tage, eine Woche erst. Und dann haben wir so starke Sachen da erlebt, so viele Frauen, die uns ihr Leid geklagt haben und für die wir dann einkaufen konnten und so weiter. Um das jetzt kurz zu machen, es wurde dann immer mehr. Wir sind noch mal 10 Tage hingegangen. Und irgendwann wurde das wieder, diese drängende Stimme, hatte ich wieder, was ist denn mit den Kindern in Syrien, die zurückgeblieben sind? Weil du hast jetzt die besucht, die es geschafft haben nach Europa. Aber wo sind die, die es nicht geschafft haben? Und dann ist die Arbeit in Syrien entstanden. Und das ist eigentlich das eigentliche Refugium jetzt. Weil das läuft nicht immer über den Verein gerade, weil das ist Kriegsgebiet und das ist für uns nicht machbar. Und das Refugium ist eine kleine Arbeit in Syrien, in Idlib und in Damaskus.
Und da kümmert ihr euch oder die Leute, die da für euch arbeiten, die kümmern sich um Familien. Ich habe gelesen, Witwen, ganz schön viele Kinder werden da mit Essen versorgt, mit Wärme.
Richtig. Also es gibt so zwei Sachen. Einmal in Damaskus, da ist eine junge angehende Ärztin, die heißt Nahed, die kümmert sich mittlerweile, wir haben mit einer Witwe angefangen, aber die kümmert sich mittlerweile um 30 Witwen und über 70 Kinder. Und das die können wir schon seit über einem Jahr jetzt regelmäßig mit Essen versorgen. Mit Mieten. Die Kinder können jetzt wieder in die Schule gehen. Das ist noch ganz neu. Seit 2 Monaten können die Kinder der Witwen wieder in die Schule gehen. Und das waren alles Kinder, die auf der Straße nach Plastik gesucht haben und die für die Familie arbeiten mussten, damit die überleben können. Und die müssen jetzt nicht mehr arbeiten und können in die Schule gehen, aufgrund unserer Unterstützung.
Bombe. Wahnsinn. Echt.
Und in Idlib, das ist so krass, in Idlib habe ich heute erst wieder Mohammed, und das sind zwei Familien, ne? Nahed arbeitet in Damaskus mit ihrer Mama, ihrer Schwester und ihrem Bruder zusammen. Auch versteckt ist das ein bisschen, weil das darf die Regierung gar nicht mitkriegen, sonst, die haben ihren Vater auch umgebracht. Das ist eine ganz krasse Arbeit. Und in Idlib, das ist total stark, das ist drei Flüchtlingscamps, die wir schon seit über 2 Jahren, wo wir die Menschen mit Essen, Wasser, Feuerholz versorgen. Und das ist auch eine Familie. Das ist Mohammed mit seinem Bruder, seiner Mama und noch ein Bruder, die da die das jetzt schon so lange mit uns machen. Und der Mittelsmann, das ist auch eine abgefahrene Arbeit, der Mittelsmann ist, das bin also quasi ich, und mein Freund Shadi, der wohnt in Frankreich, ist selber Flüchtling, hat seine ganze Familie bei einem Bombenanschlag in Aleppo verloren, ist selber ein Waise und hat immer gesagt, ich werde helfen. Und mit dem, durch den ist das alles möglich, weil ich mit ihm jede Woche mindestens 2-3 Mal telefoniere und jeden Tag haben wir Sprachnachrichten und ach, es ist Wahnsinn eigentlich, was da passiert.
Wow.
Und du sammelst sozusagen Geld oder wie kann
Richtig.
Man sich das vorstellen?
Ja.
Also man kann euren Verein unterstützen, ne? Das kann man ja mal an der Stelle sagen. Das ist ja eine fantastische Arbeit. Also vielleicht kannst du das auch mit in die Shownotes nehmen.
Kofi. Ja, selbstverständlich. Also man spricht Refugium, aber man schreibt es Refugee um. Ne? Muss man
Richtig.
Wissen. Ich setze den Link bei uns in die Shownotes, da kann man da mal draufklicken. Das würde sich gerade jetzt so zu Weihnachten, wenn ihr eine wirklich gute Sache unterstützen wollt, ihr habt das jetzt gerade gehört, das würde sich gerade mal sehr anbieten, da ein bisschen zu helfen. Denn wir sprechen hier gerade mit Sarah und das Geld kommt genau dahin, wo es auch hinkommen soll.
Jeder Cent.
Genau.
Und immer auf Umwegen.
Ich finde das ja total stark, dass du, ne, dass du dich nicht nur in deiner Kunst vergräbst oder flüchtest oder deine Kunst auslebst, ne? Je nachdem, ob man es nur nach innen oder nach außen sieht, sondern dass du einen Unterschied machst. Also ich finde das beeindruckt mich sehr und das freut mich total, dass du so was Schönes mitgestaltest und mitmachst und so. Also das finde ich echt ganz, ganz, ganz
stark. Ich habe da eine Frage zu einem Lied auf deinem Album, In My Country.
Ja.
Genau, ne? Das wäre jetzt auch meine nächste Frage.
Arabische
gewesen.
Stimmen, oder? Ist das so?
Richtig.
Wen hört man da? Zwischendurch hört man Sätze, die man nicht versteht.
Schön, dass du das fragst. Man hört am Anfang, es ist das Nevros. Nevros habe ich in Griechenland in dem kurdischen Flüchtlingscamp kennengelernt.
Okay.
Und das war Lied, was sie am Anfang singt, war das, was sie mir da in dem Flüchtlingscamp vorgesungen hat.
Ah, wow.
Das handelt von ihrem Sohn, der ihr mit 16 Jahren von Rebellen gekidnappt wurde. Und nach 2 Jahren plötzlich wieder vor ihrer Haustür stand. Und die hat es nach Deutschland geschafft, weil wir, mein Mann und ich, über Google Translate, als sie musste ja dann aus Griechenland, aus diesem Camp weiter, ist sie weiter geflüchtet. Und dann ist sie irgendwann in kroatischen Wäldern halb verhungert, hat sie uns immer wieder geschrieben. Und wir konnten ihr irgendwie dann auch bei der Flucht helfen, weil wir immer wieder kleine Geldsummen ihr geschickt haben, sodass sie das geschafft hat.
Wow.
Und die hat sich über die Grenze geschlichen und jetzt ist sie in Deutschland, sie hat auch die hat Asyl bekommen. Eine ganz abgefahrene Geschichte, die würde ich gerne noch mal irgendwann euch im Detail erzählen, wenn wir Zeit haben. Aber das war mir so eine Ehre, weil sie singt am Anfang kurze Phrasen auf Kurdisch und in der Mitte der Mann, der spricht auf Arabisch. Das ist eine Bibelstelle über die Kinder, dass die Kindlein zu mir kommen. Denn wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich des Himmels kommen. Und das ist Shadi. Mit dem ich die Arbeit fürs Refugium mache.
Ah, wie cool, ja.
Und die letzte, das ist Tekoshin, das ist eine junge Türkin, die unter Erdogan 10 Jahre Haft bekommen hätte oder länger, wow. Die ich auch in dem kurdischen Camp kennengelernt habe, weil sie Kurdin ist.
Ach, krass.
Und an ihrer Uni für Demokratie protestiert hat.
Ja.
Und die haben sie echt verfolgt, ne? Das war Wahnsinn. Ganz junges Mädchen. Junge Frau. Und die habe ich in Flensburg beim Konzert von uns wieder getroffen. Die hat es auch nach Deutschland geschafft.
Boah, wow.
Ist ja Wahnsinn.
Wahnsinn, ey.
Ja, Wahnsinn, was da für Geschichten.
Wenn ich das so erzähle.
Ja, was da für Stimmen und was da für Geschichten so zwischendurch zu hören sind. Ne? Das ist wahnsinnig stark aufgeladen. Dieses wow, krass.
Das ist total irre, ey. Sarah, ich muss ja gestehen, dass mein Lieblingslied auf der Scheibe ist der Hidden Track. Und ich habe mich gefragt, ja, wer ist denn so wahnsinnig, das beste Lied auf dem Album zu verstecken? Ich meine, das ist nun auch so, die Zeile, the first will be the last and the last will be the first, das sind ja die letzten Worte, die Worte beenden das Album sozusagen. Ja. Und die bedeuten mir sehr, sehr viel. Also das sind Worte, ich werde jetzt schon, ich kriege jetzt schon quasi wieder eine bisschen gebrochene Stimme, weil die für mich irgendwie den Inbegriff der christlichen Hoffnung ausdrücken, dass es irgendwann einen Tag geben wird, wo die letzten tatsächlich die Ersten sein werden. Mhm. Und die Ersten, wir alle, können uns hinten anstellen. Und das ist auch richtig so, das ist gut so. Und die Letzten werden dann eines Tages, werden sie die Ersten sein.
So. Ja, so ist und, es.
Und das berührt mich sehr. Und ich finde, das hat auch so eine wundervolle Melodie. Ne? Das ging bei mir sofort rein. Und dann habe ich gedacht, irgendwie... Also, der Goofy hat ja vorhin gesagt, ich erkläre den Leuten immer, was sie mit ihrer CD ausdrücken wollen. da kommst du jetzt auch nicht drum rum. Aber so mein Gefühl war, ja, okay, die versteckt den besten Song. Und der Song geht aber genau darum.
Stimmt, nämlich,
dass die Versteckten ans Licht kommen, sozusagen.
Genau.
Und dann habe ich gedacht, also wie gesagt...
Das ist genau der Punkt, deshalb ist er der Hidden Track, weil ich weiß, das ist ein Lied, das hörst du ja nur, wenn du die CD ganz bis zum Ende hörst. Wenn du wirklich zugehört hast, dann ist das sozusagen die Belohnung. Und das Lied ist interessant, dass du das ansprichst, weil das ist ein Lied, das ist das älteste vom Album. Und das habe ich für die Menschen... weißt du, als ich gerade erzählt habe von dem Philemon, und der ohne die Hände war?
Ja.
Das war ja in Tel Aviv. Da hatte meine Freundin mich, die wohnte in Tel Aviv und ich war noch in Deutschland, und die hatte mich angerufen und hat gesagt, Sarah, weil ich war auf ein Festival nach Bethlehem eingeladen. Und natürlich wollte ich da spielen, aber ich dachte, wenn ich jetzt nur für ein Festival nach Palästina, Israel fliege, wäre schöner, noch Anschlusskonzerte zu haben. Und meine Freundin hat mich dann, wir haben telefoniert, die in Tel Aviv lebte, und hat gesagt, ich könnte noch Konzerte organisieren und du musst mir einen Gefallen tun, du musst für meine Freunde aus Eritrea spielen und wir müssen für die noch ein großes Benefizkonzert machen.
Ja.
Und als ich das gehört habe, habe ich sie gefragt, was für Freunde, was ist mit Eritrea? Dann hat sie mir zum ersten Mal eben diese Hintergründe erzählt und ich habe mich ein bisschen angefangen, damit zu beschäftigen und habe dann gedacht, du kannst da nicht mit leeren Händen hin, ich möchte diesen Menschen ein Lied mitbringen. Und da habe ich ihnen dieses Lied geschrieben. Und das hatte ich aber schon viel früher geschrieben. Das habe ich wiedergefunden auf meinem Diktiergerät und dachte, was ist denn das? Und dann habe ich das zu Ende geschrieben.
Cool.
Und dieses Lied hat so eine ganz, das hat nicht nur dort die Menschen so bewegt, sondern auch in Indien, als wir es für Mädchen gesungen, habe ich das gesungen. Da war Johannes Falk auch dabei. Und da hatte ich gar nicht vor, was zu singen. Wir haben da nämlich mit der Menschenrechtsorganisation IGM, da waren ganz junge Mädchen in so einem Mädchenhaus. Es waren echt einige. Und dann sagte plötzlich der Daniel und Dietmar, die das da organisieren, wollt ihr nicht doch was singen? Und ich hatte vorher gedacht, ich gehe mit, um einfach mir die Arbeit anzugucken. Und dann war aber irgendwie so der Moment. Und dann hat Johannes erst ein Lied gesungen und dann saß ich so neben ihm in so einem Kreis und die Mädchen saßen im Kreis um uns und wir saßen auf dem Boden. Und dann habe ich dieses einfache Lied gespielt. Und auf einmal fingen die Mädchen an zu weinen. Und ich dachte, verstehen die denn Englisch? Und ich glaube, dass viele gar kein Englisch verstanden haben, aber das war wie, als wenn einmal der Himmel aufgeht und die Mädchen haben so geweint und wir haben echt die in die Arme genommen und diese Erzieherin, die da schon seit Jahren arbeitet, die meinte, das wäre noch nie passiert, dass da so eine emotionale Freisetzung bei den Mädchen passiert wäre. Und das ist wieder das, ne, wenn so Kunst, Musik und Gott, wenn das so eine Einheit ergibt, dann kann das nur explodieren.
Ja, das ist wirklich, wirklich wundervoll. Ich feiere immer, wenn im letzten Drittel dann das Akkordeon einsetzt. Das ist total schön. Überhaupt freue ich mich gerade über die Instrumente, die man ja weniger hört. Ne? Ich habe vorhin, also jetzt nicht bei dem Song, aber hab das Banjo erwähnt. Aber gerade auch Akkordeon setzt ihr auf der Platte jetzt nicht ständig, aber immer total schön ein. Das hat mich... Ich mag Akkordeon. Man denkt ja bei Akkordeon immer an Schifferklavier und irgendwie so. Aber so wie ihr das setzt und gerade bei der Nummer, ach, das ist wirklich, wirklich wunderschön, Sarah. Also das,
danke, das freut mich sehr. Ja. Schön, dass dich das so berührt. Und ja, das ist für mich auch eines der tiefsten Lieder. Und es freut mich, dass du das auch so empfindest.
Und dass du es überhaupt gefunden hast, Jay. Das ist auch ganz toll.
Ja. Ja, man kann es nicht einfach anwählen, ja, sondern
nee,
man muss, wenn man es, also wenn, dann muss man quasi vom letzten Stück nach vorne spulen, bis es dann irgendwann endlich kommt. Ist halt ein Hidden Track, ja. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob das kommerziell gedacht klug war, aber künstlerisch gedacht ist es wundervoll.
Das war ich ja noch nie kommerziell.
Darüber haben wir heute ja irgendwie zur Genüge gesprochen, dass du wirklich den Weg eher zur künstlerischen Spiritualität, nenne ich das jetzt mal, gewählt hast, als irgendwie zur künstlerischen Wirtschaftlichkeit. Das ist ja
Kommerzialität. Ja.
Das ist ja, durchaus eine Spannung, in der man als Künstlerinnen so steht, dass man ja, wenn man sich freiberuflich macht, dann eben auch plötzlich Unternehmerin geworden ist und irgendwie damit umgehen muss, ne? Und ich finde das ganz stark, dass du den Mut gehabt hast, einfach diese Schwerpunktsetzung zu wählen. Ja.
Ja, genau, das ist wirklich toll. Wie ist es denn? Darf man fragen, kannst du denn von der Musik, von dem ganzen Scheiß leben? Also.
Ja, weißt du das mehr besser als sonst? Also ja, jetzt natürlich ist gerade eine komische Zeit mit den ganzen Pausen und so. Da hatten wir aber zwischendurch dann auch Fördergelder bekommen. Und mein Mann arbeitet ja auch. Und ich muss schon ein paar Konzerte geben, das ist auf jeden Fall Fakt. Aber dadurch, dass mein Mann und ich uns das teilen, geht das. Dass ich nicht nur von der Musik lebe. Ich denke, wenn ich nur von der Musik leben würde, müsste ich einfach mehr Konzerte spielen und dann würde das schon funktionieren.
Ja.
Und von den CD-Einnahmen, klar, dass die liegen jetzt natürlich, weil wir keine Konzerte geben. Und wir haben, immer wenn ich irgendwas mache, kommen echt gut Online-Bestellungen, wenn man öffentlich was macht, aber ich habe auch nicht immer Lust dazu. Und ich denke, ich bin da irgendwie so ein bisschen tiefenentspannt. Ich denke so, für mich ist das so ein Stück, so ein Lebenswerk, jedes Album. Deshalb dauert das manchmal auch ein bisschen. Und die verkaufen sich eh über die Jahre. Das kennst du doch auch mit deinen Büchern, Profi.
Ja, stimmt schon.
Klar, am Anfang haben wir auch gut verkauft. Das ist die zweite Auflage jetzt. Und es wäre auch unehrlich, wenn ich sagen würde, nee, ich muss nichts verkaufen oder so. Dann habe ich auch keinen Antrieb. Es ist schon so, ich denke auch kommerziell und guck mal, ich mache ein Musikvideo, versuchen eine gute Social Media Arbeit und so zu machen. Ist jetzt nicht so, dass mir das egal ist, aber ich denke, trotzdem kommt alles zu seiner Zeit. Das kann ich nicht pushen. Und ich habe schon so ein paar Träume und das sage ich Gott dann immer. Also das ist irgendwie so, dass ich, wenn ich Sachen nicht alleine hinkriege, dann sage ich das Gott und dann kommt es entweder irgendwann oder nicht und dann ist das auch okay, aber ich kann ja jetzt nichts dran ändern, weißt du? Ich kann jetzt auch keine Konzerte machen. Vorhin habe ich gedacht, als ich mit meinen Musikern unten im Rittersaal haben wir gespielt Und wir haben ja jetzt so ein Online-Konzert in Berlin übermorgen. Aber ich dachte, ey, wir müssten jetzt ein paar Spontankonzerte hier bei uns nochmal im Schloss, so ein Weihnachtskonzert, das machen wir eigentlich immer. Und dann dachte ich, nee, das geht gerade nicht. Du kannst jetzt hier in Sachsen kein Konzert, das erlaubt keiner. Und das ist schon krass, wenn einem so die Hände gebunden sind. Aber was will man machen, ne?
Ja, ja.
Ich bin schon zufrieden mit dem, wie ich leben darf. Und wie privilegiert sind wir, ne?
Das stimmt.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Ja. Auch wie reich sind das wir. Stimmt, also, ja.
Stimmt.
Dann, wenn ich, selbst wenn ich meine Miete im Verzug wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, aber wenn das Konto mal minus ist, was schon auch mal passieren kann, dann ist das auch nicht so schlimm, oder? Also.
Das nehme ich mir mit von diesem Gespräch. Diese Entspanntheit, die du hier demonstriert hast, die will ich auch lernen. Das finde ich cool.
War schön.
Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Jay, du hast bestimmt noch irgendwas.
Ja, ich hätte noch einen Song, über den ich gerne.
Lass uns das zum Abschluss.
Ich versuche es kurz zu machen.
Das ist immerhin die Single. Also, das ist immerhin die Single und, das, und den einzigen Song, den man auf Spotify hören kann. Genau. Light, oh Light heißt der. Das ist im Grunde, das, also ich meine, ist es ein Adventssong? Also zumindest habe ich gedacht, ihr habt den ja jetzt auch dann irgendwie so veröffentlicht und irgendwie habe ich gedacht, ja, das ist wohl ein Adventssong.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich, das ist einfach, wir haben das nicht früher fertig gekriegt, das Video, und deshalb ist es jetzt auf diesen Monat gefallen. Aber als wir das dann veröffentlicht haben, haben wir gemerkt, dass das total gut in diese, echt in diese Zeit und Atmosphäre passt.
Ja.
You shine for the beggar in dark empty streets. You shine for the woman whose health or body while her soul bleeds.
Total, habe ich gedacht. Also habe ich, das Feedback ist so, dass ganz viele mir schreiben, dass sie das so in dieser Zeit, dass sie das so passend für ihre und diese Zeit finden.
Ja. Da habe ich noch eine inhaltliche Frage. Du singst ja quasi, also du besingst das Licht, was immer das auch gemeint ist, kommen wir gleich zu vielleicht. Und dann singst du, you shine for the beggar in dark empty streets, you shine for the woman who sells her body while her soul bleeds. Also du besingst das Licht, was den Menschen, die gerade eine schwierige Lebenssituation haben, was für die scheint. Und ich habe mich gefragt, ich meine, man kann das ja eben jetzt meinetwegen religiös auf Gott deuten, das göttliche Licht, oder man kann es auch ganz platt hören, ne? Die Sonne scheint für jeden Menschen, ob du viel hast, ob du wenig hast, ob du reich bist oder arm. Und eben auch für jeden Menschen, der in einer ganz, ganz schwierigen Situation ist, scheint die Sonne. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, also wahrscheinlich kann man das auf beide Weisen hören. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja, aber die Sonne macht zwar irgendwie ein bisschen warm und vielleicht macht auch der Gedanke, dass das göttliche Licht für denjenigen da ist, irgendwas gibt Hoffnung. Aber das ändert ja noch nichts. Und in mir, und ich meine, ich traue mich das gar nicht zu fragen, nachdem du jetzt erzählt hast, was du ja nun alles für solche Menschen tust. Aber ich habe mich gefragt, reicht das, wenn ein Licht für den Bettler scheint? Oder braucht es nicht auch Hände, die dem Bettler Brot bringen und ihn streicheln? Und braucht es nicht eine Stimme, die irgendwie was Ermutigendes zu der Frau sagt, deren Sohn, deren Seele blutet?
Absolut. Ich finde diese Frage super gut und ich habe mich das selber gefragt, als ich das Lied geschrieben habe. Und ich finde das sehr, sehr, sehr gute Frage. Aber es ist sehr stark, weil die Antwort hatte ich jetzt. Es gibt für mich verschiedene Antworten, aber eine, die kam jetzt vorgestern. Da hat mir ein Mädchen eine ganz lange Sprachnachricht gesprochen über jemanden, hatte sie die Nummer bekommen irgendwie und hat einfach nur gesagt, sie hört das Lied Light oh Light, würde sie jetzt in Dauerschleife hören, weil sie das so bewegen würde und sie würde diese ganzen Situationen, die sie da sieht, so kennen. Und heute wäre sie wieder an einem Obdachlosen vorbeigegangen und dann hat sie dieses Lied gehört, You Shine for the Beggar. Hm. Und da hat sie sich zu diesem Beggar, zu dem Bettler runtergebeugt und hat gesagt, was kann ich für dich tun?
Ach, wie schön.
Und wenn man das so sieht, weißt du, du scheinst.
Ja.
Auch eine Frau, die ihren Körper verkauft, während ihre Seele blutet, hat trotzdem Seiten, wo sie scheint.
Ja.
Und diese Schönheit. Und das Ganze ist natürlich, für mich ist das Leid, das Licht der Welt, das ist Jesus für mich. Hm. Und da gibt es für mich auch kein Drumherumreden. Weil Jesus ist das Licht der Welt, aber er wurde geschlagen, er war total kaputt auch gemacht, sollte er werden von den Menschen. Und er war bei den Schwachen und bei den Aussätzigen. Und sein Licht hat, nicht alle haben das Licht gesehen, aber diese Souveränität des Lichtes breitet sich auch in so kleine Fugen. Und in die tiefsten Kerker kann das sich ausbreiten. Licht hat so eine wahnsinnige Kraft. Und ich glaube, dass in jedem Menschen wirklich ein Licht ist. Ich glaube, dass viele das vielleicht nicht erkennen in sich, aber wenn man das Lied so versteht, du scheinst, Gofi, du scheinst Jay, for the beggar and for the widow. Und dann merkst du vielleicht, ja, ich scheine und Gott scheint durch mich, weil ich alleine würde jetzt hilflos sein. Aber wenn das Licht Gottes durch dich scheint, dann kannst du die verrücktesten Sachen für diese Menschen machen. Du kannst im stinkenden Bettler die Füße küssen, ohne dass dir schlecht wird. Habe ich mal nicht versucht, aber so nah dran. Aber dann, egal.
Ist im Moment ganz schwer vorzustellen für mich. Ja. Das Album Among 10,000 kann man kaufen und es lohnt sich auch, das als CD zu kaufen, denn das Booklet enthält nicht nur die wunderschönen Texte von dir, Sarah, sondern auch die wirklich grandiosen Fotos von Daniel Lindhuber. Der Daniel, falls du zuhörst, vielleicht, du bist ein fantastischer Fotograf. Schon allein für die Fotos lohnt es sich, die Platte zu kaufen, aber natürlich auch für die Musik.
Aber nicht nur.
Das lohnt sich, dieses Album zu kaufen und es nicht nur zu streamen, sondern auch wirklich zu besitzen.
Vielen Dank für das schöne Gespräch mit euch.
Ey, vielen Dank dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das war wirklich ziemlich toll. Das hab ich sehr genossen.
Ich auch.
Und vielen Dank für die Tiefe und dass du uns an so vielen intensiven Dingen teilhaben lässt. Das war wirklich schön. Und zwar überhaupt, es war total schön, mal wieder mit dir zu sprechen, Sarah.
Danke.
Also, und sich nicht nur aus der Ferne zu beobachten, so irgendwie, sondern das war richtig, richtig, richtig schön. Ja, ihr lieben HörerInnen, das war ein richtig, richtig tolles Gespräch mit der Sarah. Und schön, dass ihr dabei wart und wir hoffen, ihr hattet ihr konntet das so mitfiebern. Und jetzt kommt Weihnachten und wir hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Wir wünschen euch natürlich total schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und dass ihr Cobains Erben dann auch wieder weiter treu bleibt. Empfehlt uns doch bitte weiter. Irgendwie wäre das schön, wenn noch ein paar mehr Leute und diesen Podcast kennenlernen würden und so ein schönes Gespräch wie das mit der Sarah sich zu Gemüte führen könnten. Also teilt die Sendung, empfehlt uns, gebt uns eine Review auf iTunes oder so, das hilft uns. Gut, und bevor wir euch verabschieden, frage ich, wie immer, Goofy, Sarah, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Wo ist dein Stachel?
Okay.
Ich habe Hass auf den Tod gerade, weil meine Freundin hat Krebs und das nervt mich so.
Oh,
da kann ihr nichts anhaben.
Cobains Erben.
So, und jetzt muss ich los, Leute.
Über Pop.
Bis bald.
Gut. Vielen Dank.
Und den Sinn des Lebens.
Tschüss.